aus der Vergangenheit lernen, ist im privaten Bereich, gerade in Beziehungen, ja eine nicht so kleine Herausforderung. Auf dem politischen Feld und da insbesondere auf dem außenpolitischen ist es noch komplizierter und komplexer. Nehmen wir das Beispiel Russland. Ehemals ein verlässlicher Partner in Energiefragen hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einem sehr unzuverlässigen Partner entwickelt, der überdies auch noch die nationale, ich würde sogar sagen die internationale Sicherheit gefährdet. Hätte man das nicht vielleicht kommen sehen können? Hätte man es nicht vielleicht kommen sehen müssen, vielleicht sogar? Darüber möchte ich in dieser Folge sprechen mit Dr. Lars Brojus und Dr. Felix Heiduk. Sie schlagen gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen vor, wenn die Auswahl verlässlicher Partner Deutschlands präziser und vor allem auch nachhaltiger werden soll, dann muss das Wissen und die Erfahrung aus der Vergangenheit besser gebündelt werden und über die Grenzen der beteiligten Ministerien hinweg verfügbar gemacht werden. Wie aber kann diese Bündelung aussehen und was bringt das am Ende? Darüber spreche ich jetzt mit Ihnen. Hallo.
Hallo.
Moin.
Und mein Name ist Dominik Schottner. Hallo auch von meiner Seite. Herr Heiduk, fangen wir bei Ihnen an. Das Problem der Partnerinnen-Partnerwahl kennt jeder und jede aus dem privaten Alltag. Wie kam es denn dazu, dass Sie das Ganze politikwissenschaftlich untersucht haben?
Ja, also auf der allgemeinen Ebene der internationalen Politik bzw. der internationalen Beziehungen gibt es ja diverse aktuelle Beispiele. Also das Beispiel Russland wurde ja gerade von Ihnen genannt in der Anmoderation. Gibt auch andere. Trump 2.0-Administration wäre jetzt das nächste Beispiel dafür, wo als verlässlich geltende Partnerschaften sich als wenig verlässlich oder weniger verlässlich herausstellen, oftmals relativ in Anführungsstrichen plötzlich. Und zudem gibt es halt auch strukturelle ordnungspolitische Veränderungen in der internationalen Politik, vor allen Dingen die Krise multilateraler Kooperation und damit verbunden halt auch eine wachsende Bedeutung bilateraler Partnerschaften, bilateraler Beziehungen. Also das ist der eine sozusagen Ansatz, der uns zu der Fragestellung der Studie hingeführt hat. Der andere ist eigentlich eine Ebene drunter und der ist in der alltäglichen Arbeit als Think Tanker in der Politikberatung daher hergeleitet, nämlich das Wissen über bilaterale Beziehungen, über bilaterale Kooperationen und deren Verlässlichkeit oder auch nicht, nur begrenzt gesammelt wird.
Was heißt das konkret?
Einmal in Ministerien selbst, Wissensstände oftmals von Abteilung zu Abteilung unterschiedlich sind und die zentral oftmals nicht abfragbar sind und dann halt auch zwischen Ministerien, zum Beispiel zwischen Auswärtiges Amt und BMZ, aufgrund unter anderem, aber nicht nur unter anderem, auch aufgrund vom Ressortprinzip des Teilen des Wissens über bilaterale Partnerschaften mit anderen Ministerien auch schwierig ist. Und das halt daher politisch oftmals aus unserer Sicht ein wenig differenziertes Verständnis von Verlässlichkeit in bilateralen Partnerschaften dominiert, was halt historische Fahrtabhängigkeiten, das war schon immer so, das projizieren wir daher in die Zukunft dann auch dominieren und Warnzeichen, die darauf hindeuten, dass ein Partner vielleicht unzuverlässig wird, sich anders verhält, leicht übersehen werden. Also das sind eigentlich sozusagen zwei Stränge. Einmal die Veränderungen in der internationalen Politik und dann auch, was wir in unserer alltäglichen Arbeit, was die deutsche Außenpolitik angeht, beobachten.
Sie als Politikberater haben ja, deswegen hatten Sie das Ressortprinzip angesprochen, nehme ich an, ja mit unterschiedlichen Ministerien, also Ressorts zu tun. Das heißt, in Ihrem Alltag sprechen Sie dann einmal mit Ministerium A und dann mit Ministerium B über quasi dasselbe Thema und die haben aber unterschiedliche Wissensstände, kann man das so verstehen? Und dann müssen Sie quasi vermitteln oder wie ist das zu verstehen?
Ja, also das ist jetzt auch gar nicht nur eine Anekdote von uns, sondern wenn Sie sich zum Beispiel den Bericht der Enquete-Kommission zum Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr, der ja vor einigen Monaten veröffentlicht worden ist, ansehen, dann ist das ja einer der zentralen Befunde dieses Berichts und wo auch aus Sicht der Verfasserin des Berichts massiver Handlungsbedarf besteht, ist ja halt dieses, die nennen es halt, gab halt nie ein gemeinsames Lagebild.
Ja.
So, und es gab halt unterschiedliche Wissensstände zwischen den einzelnen Ministerien, die haben halt auch teilweise an unterschiedlichen Strängen sozusagen gezogen und das ist so einer der zentralen Befunde. Das ist jetzt auch nichts wirklich, was nur wir uns sozusagen ausgedacht oder nur ein Befund, den wir machen in unserer alltäglichen Arbeit, sondern Stichwort die Enquete-Kommission im Afghanistan-Einsatz kommt da auch zu ähnlichen Befunden.
Herr Brojus, das Wort Verlässlichkeit haben wir schon an der einen oder anderen Stelle gehört. Klingt so einfach, weiß die Politikwissenschaft denn dazu was? Gibt es da schon viele Erkenntnisse oder eher weniger?
Wie so häufig gibt es eine ganze Menge an Erkenntnissen, würde ich sagen. Vielleicht mal einen Schritt zurück zu der Frage, was Politikwissenschaft eigentlich dazu beitragen kann. Aus meiner Perspektive ist die wesentliche Leistung die, dass man systematisch und generalisierend eine Vielzahl von Einzelfänomenen betrachtet und versucht, daraus Schlüsse zu ziehen, die dann nutzbar sind für die Beratung, die wir ja hier von der SWP aus durchführen. Deswegen müssen wir uns genau mit diesen politikwissenschaftlichen Ansätzen befassen und sie versuchen, für unsere tägliche Arbeit, mehr oder weniger tägliche Arbeit, zu nutzen. Und das gilt auch für das Konzept Verlässlichkeit. Denn der Felix Heiduk hat es gerade schon gesagt, Verlässlichkeit ist ja zunächst mal eine soziale Eigenschaft, also bezieht sich auf Menschen. Wie kommt man jetzt von da darauf, dass man die Verlässlichkeit von Staaten beurteilen kann? Und da muss man sich einfach anschauen, wie sind Staaten aufgebaut? Im Regelfall gibt es da eine Regierung, die aus Individuen besteht. Diese Individuen sind zum Beispiel diejenigen, die dann Verträge abschließen, die auch bei Gipfeltreffen, wie wir es gerade bei der G7 gesehen haben, wo sich Verlässlichkeit sozusagen konstituiert über das Zusammenarbeiten dieser einzelnen Personen, die Regierungsmitglieder sind. Mhm. Aber die Eigenschaft Verlässlichkeit einem Staat zuzuschreiben, das ist eine Geschichte, die man eigentlich wirklich nur wissenschaftlich vernünftig erfassen kann, wenn man sich anschaut, welche Kriterien werden dafür herangezogen, um zu beurteilen, dass ein Staat verlässlich ist oder nicht verlässlich ist, welche Reputation ein Staat in der internationalen Politik auch hat. Und diese Übersetzungsleistung, die nimmt die Bedarf des politikwissenschaftlichen Know-hows.
Das heißt, das Wort Verlässlichkeit, wie würden Sie das definieren, wenn Sie das gerade im Hinterkopf behalten, was Sie eben gesagt haben über die politikwissenschaftlichen Erkenntnisse?
Idealerweise sollte es so sein, dass eine hohe Erwartungsverlässlichkeit besteht, also dass Staaten untereinander davon ausgehen können, dass andere Staaten Vereinbarungen, die eingegangen worden sind, auch tatsächlich einhalten. Das muss man in der konkreten internationalen Politik immer mal wieder abschichten. Das ist relativ selten, dass Staaten tatsächlich sich komplett verlässlich verhalten. Das ist das, was wir vorhin kurz angesprochen hatten mit dem Begriff der Reputation. Gibt es einige Staaten, die sich überdurchschnittlich verlässlich verhalten, andere, die unterdurchschnittlich verlässlich agieren. Das schlägt sich auf die Reputation nieder. Und das hat ganz konkrete Auswirkungen. Also ein Staat, der eine hohe Reputation als verlässlich hat, ist ein attraktiverer Partner als einer, bei dem das nicht der Fall ist. Ja, also bei dem die Verlässlichkeit nicht gewährleistet sein kann. Mit wem würde man eher in vertragliche Beziehungen treten? Eher mit jemandem, bei dem man davon ausgehen kann, dass die Verlässlichkeit der Vertragserfüllung auch relativ hoch ist, als wenn das eben nicht der Fall ist.
Also so eine Art Schufa für Staaten.
Ich kenne mich zu wenig mit der Schufa aus.
Die Kreditwürdigkeit im weitesten Sinne, die da von Einzelpersonen begutachtet wird.
Kreditwürdigkeit ist durchaus auch ein, könnte man als Indikator wahrscheinlich für Verlässlichkeit tatsächlich auch heranziehen. Aber da kommen natürlich eine ganze Menge andere Faktoren noch hinzu. Mit denen haben wir uns in der Studie, die wir übrigens zusammen noch mit unserem Kollegen Daniel Völsen, der heute leider nicht mit dabei sein kann, geschrieben haben, sehr intensiv auseinandergesetzt.
Ja, intensiv ist tatsächlich ein gutes Stichwort. Es ist heute ein bisschen wie ein politikwissenschaftliches Grundlagenseminar, Methodikseminar an der einen oder anderen Stelle vielleicht. Wir müssen kurz auch darüber sprechen, was Sie denn am Ende vorschlagen als Teil der Lösung, um Staaten verlässlicher einschätzen zu können. Heuristik kommt da als Begriff vor. Herr Brojus, erklären Sie uns das. Was ist Heuristik und wie kann uns die hier weiterhelfen?
Da kommen wir wieder zurück zur Politikwissenschaft. Eine Heuristik ist ein analytisches Instrument oder ein Werkzeug, das dazu dient, die Komplexität von internationaler Politik zu ordnen und auch zu reduzieren. Man kann sich das vielleicht so wie eine Faustregel vorstellen, ja? Also die eine mutmaßende Schlussfolgerung erlaubt aus der Vielzahl der Empirie, mit der man ja konfrontiert ist, wenn man sich internationale Politik anschaut. Daraus zu destillieren, welche Faktoren sind besonders wichtig, das ist das, was, glaube ich, uns sehr beschäftigt hat in dieser Studie, auch eine Menge Spaß gebracht hat, weil es ganz viele Vorschläge gibt, was alles relevant ist und wir haben versucht, das zu ordnen und daraus dann, und das ist vielleicht eine weitere Übersetzungsleistung, die wir jetzt speziell vorgenommen haben, daraus etwas zu machen, was dann für die operative Politik tatsächlich auch handhabbar ist.
Mhm. Herr Heiduk, wir hatten uns ja schon vor dieser Folge ausgetauscht und mein Verwundern hatte ich da schon zum Ausdruck gebracht, dass es sowas noch gar nicht gibt, was Sie eigentlich fordern. Also ich sag mal im weitesten Sinne eine Stoffsammlung, die qualifiziert eingeordnet wird zu den Staaten dieser Welt. Warum gibt es sowas noch nicht?
Die Frage kann ich Ihnen leider so nicht beantworten.
Also ich meine, es gibt den Brockhaus, es gibt Wikipedia, es gibt ChatGPT. Warum gibt es sowas sozusagen nicht für die Bundesregierung und alle Ministerien?
Da können wir nur spekulieren. Das ist nicht Gegenstand unserer Untersuchung gewesen. Das ist aus meiner Sicht müßig zu spekulieren, warum es das nicht gibt. Das fallen aus dem Bauch sozusagen, ja, oder sozusagen intuitiv könnte man mutmaßen, hat es was mit dem Ressortprinzip zu tun, dass also der politische Wille gar nicht da ist, hat das was mit einem Ressourcenmangel zu tun, dass sozusagen das materielle Faktoren sind, die das bisher nicht möglich gemacht haben. Wir wissen es nicht. Aus unserer Sicht ist es aber so, dass es das nicht gibt. Mhm. Das mag für Sie verwunderlich sein, ist, glaube ich, für viele
ne?
Menschen, die sich mit Außen- und Sicherheitspolitik Deutschlands beschäftigen, vielleicht sozusagen erstmal verwunderlich. Es ist aber definitiv so. Und aus unserer Sicht ist der genau das. Und unser Job als Politikberater legt dann in dem Fall nahe, da zu gucken, okay, wie könnte man denn über eine Heuristik zunächst mal, aus der dann hoffentlich sozusagen so ein Projekt mal entsteht, jedenfalls wenn es nach uns geht, wie könnte man denn da Abhilfe schaffen? Und da wäre sozusagen ein kontinuierliches Monitoring anhand von einem klaren Set an quantitativen und qualitativen Indikatoren, also nicht nur sozusagen zu gucken, okay, wie steht Land XY im Ease of Doing Business Index der Weltbank und dann nehmen wir noch Freedom House und dann nehmen wir noch Democracy Index und dann nehmen wir sozusagen diese quantitativen Indikatoren und dann bauen wir uns da ein Ranking. Das ist ja nicht, was wir vorschlagen, sondern wir schlagen vor, nehmt quantitative Faktoren oder Indikatoren vor allen Dingen, sorry, und durchaus auch qualitative, von Botschaftsberichten angefangen bis hin zu auch Roundtables mit zivilgesellschaftlichen Akteuren etc. Speist das alles sozusagen in eine Datenbank ein und kriegt darüber ein, in Anführungsstrichen, möglichst kohärentes Lagebild, wenn man jetzt mal den Begriff aus der Enquete-Kommission da verwenden will, zu den bilateralen Partnerschaften, zu den USA, Russland, Vietnam, you name it, sozusagen. Also aus unserer Sicht auch allen bilateralen Partnerschaften, die Deutschland hat. Und das gibt's bisher nicht. Mhm. Und wir schlagen vor, das einzurichten. Mhm. Wir können natürlich die Einrichtung nicht vornehmen. Das ist ja auch gar nicht unser Job. Wir können auch nicht präzise sagen, wie das genau passieren müsste. Wo sollte das angesiedelt sein? Im Kanzleramt, im Nationalen Sicherheitsrat, im AA, wo auch immer. Können wir nicht treffen, da haben wir auch viel zu wenig Einsicht. Aus wissenschaftlicher Perspektive, aus der Perspektive der Analyse von außenpolitischem Handeln macht es aus unserer Sicht total Sinn.
Mhm. Herr Broschus nickte gerade.
Ja, ganz begeistert nickte Herr Broschus hier vor sich hin. Felix Heiduck hat völlig recht mit dieser Beobachtung, dass es wirklich sehr unterschiedlich ist, wie Verlässlichkeit in einzelnen Ministerien auf unterschiedliche Partner angewendet wird. Das erklärt sich vielleicht auch daraus, dass die verschiedenen Ministerien ja unterschiedliche Schwerpunkte setzen und dass ein Partner in einem Politikfeld ja durchaus verlässlich sein kann, das in anderen aber nicht zwangsläufig sein muss. Mhm. Also Beispiel vielleicht sowas wie die Energiepartnerschaften, von denen es ja eine ganze Reihe gibt, bei denen die Lieferung von Energie der Gegenstand ist, dass da ein anderer Staat in einer bilateralen Partnerschaft verlässlich ist, heißt nicht, dass er verlässlich ist, wenn es beispielsweise um die Frage der Einhaltung von Menschenrechten geht. Mhm. Und unterschiedliche Ministerien haben halt unterschiedliche Schwerpunkte, mit denen sie sich befassen. Daraus können diese verschiedenen Wissensbestände, und es gibt ja enorme Wissensbestände in den Ministerien, glaube ich, zum Teil mit erklärt werden und auch, dass es objektiv auch nicht ganz einfach ist, da einen gemeinsamen Maßstab zu finden. Mhm. Trotzdem wäre so ein gemeinsamer Maßstab für Verlässlichkeit natürlich durchaus wünschenswert. Und eine Einrichtung, Felix Heiduck hat es gerade angesprochen, wie der Nationale Sicherheitsrat, den die aktuelle Bundesregierung sich vorgenommen hat zu schaffen, wäre dafür sicherlich ein guter Ort oder könnte ein guter Ort sein, wo eine solche Zentralisierung klingt immer ein bisschen schwierig, aber wo eine Zusammenführung der verschiedenen Erkenntnisse und der verschiedenen Einschätzungen aus unterschiedlichen Ressorts erfolgen kann. Ist ja, wenn ich das richtig sehe, auch eine der Aufgaben, die dem Nationalen Sicherheitsrat zugeschrieben werden, nämlich das, was Felix Heidung wiederum schon mehrfach angesprochen hat, dieses gemeinsame Lagebild für die Bundesregierung insgesamt zu erstellen. Also das wäre ein geeigneter Aufhänger, ein geeigneter Ort, an dem so eine, das Unternehmen, ein Verlässlichkeitsschufa oder einen TÜV vorzunehmen und dafür erstmal die Datengrundlage herzustellen, angesiedelt werden könnte.
Und wenn ich da reingrätschen darf, das sollte auch die Portfolios umfassen. Also es geht dann auch um Ressourcensteuerung und um Geld. Mhm. Ja, also das sollte auch Teil sozusagen dieses Lagebildes sein. Wo, in welchen, von welchen Ministerien wird in welchen Politikbereichen wie viel Geld in der Partnerschaft zu Land XY in die Hand genommen? Mhm. Auch das ist ja aus unserer Sicht Teil sozusagen dieses, in Anführungsstrichen jetzt Lagebildes, um jetzt mal diesen Begriff zu verwenden.
Ja, dann lassen Sie uns doch das XY mal ersetzen durch Vietnam. Eines der drei Beispiele, die Sie in Ihrer Studie auch nennen. Andere Beispiele sind Marokko und Brasilien. Herr Heidug, welchen Status hat denn die Beziehung Deutschlands mit Vietnam und was wissen die einzelnen Ministerien, die einzelnen Ressorts da tatsächlich darüber?
Naja, es verbindet Vietnam und Deutschland ja seit der Hanoier Erklärung von 2011, die noch von der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel unterzeichnet wurde, eine strategische Partnerschaft. Daneben gibt es halt sektorale Abkommen mit Vietnam, kulturelle Zusammenarbeit, deutsch-vietnamesischer Rechtsstaatsdialog und andere. Und diese strategische Partnerschaft, die es seit 2011 gibt, wird da sozusagen auf internationaler Ebene durchaus hoch gehängt, also von deutscher Seite wie auch von vietnamesischer Seite. Darüber hinaus ist halt Vietnam wirtschaftlich ein interessanter Partner für Deutschland. Stichwort Verlagerung von Produktion aus China nach unter anderem Vietnam in den letzten Jahren. Und die Bilanz der bilateralen Zusammenarbeit, wenn man ein bisschen tiefer bohrt sozusagen und versucht sozusagen die Daten zu erheben, ist halt ja viel durchwachsener eigentlich als das Label strategischer Partner vorgibt. Ja, also die wirtschaftliche Kooperation läuft sehr gut, die kulturelle Kooperation zum Beispiel, also dieses sektorale Abkommen zur kulturellen Zusammenarbeit hatte ich ja gerade kurz erwähnt, läuft wegen massiver Zensur in Vietnam und der stark eingeschränkten sozusagen Handlungsfähigkeit der vietnamesischen Zivilgesellschaft auch im kulturellen Bereich halt nur sehr, sehr eingeschränkt. Und die politische Kooperation ist auch durchaus durchwachsen. Also Abstimmungsverhalten in den VN, was russische Invasion in die Ukraine angeht. Vietnam hat halt da eigentlich fast nie mit Deutschland abgestimmt, unter anderem aufgrund enger historischen Beziehungen zu Russland. Und dann gab es halt auf diplomatischer Ebene die massive Krise 2017 durch die Entführung eines vietnamesischen KP-Funktionärs in Deutschland, der Asyl hier beantragt hatte aus dem Tiergarten durch den vietnamesischen Geheimdienst. 2017 war das. Und das hat ja die bilateralen Beziehungen massiv belastet. Und da sozusagen sieht man, wie auch aus der Logik unterschiedlicher Akteure die Partnerschaft mit Vietnam unterschiedlich und auch die Verlässlichkeit Vietnams durchaus unterschiedlich bewertet wird.
Mhm. Herr Broschus?
Ja, wir haben ja drei Länderbeispiele in dieser Studie, die wir uns ein bisschen näher angeschaut haben. Felix Heidug zu Vietnam, wie er gerade erläutert hat. Daniel Völsen hat sich mit Marokko auseinandergesetzt und ich hatte mir Brasilien angeschaut. Und interessanterweise, obwohl wir das überhaupt nicht im Vorhinein so angelegt hatten, haben wir dabei einen gemeinsamen Befund festgestellt. Nämlich, dass es bei allen drei Staaten so bestimmte politische Bereiche gibt, bei denen die Verlässlichkeit dann durchaus, kann es damit schnell zu Ende sein. Ja? Und daraus haben wir dann mal sehr, sehr tentativ jetzt einen Schluss gezogen, dass wenn man keine böse Überraschung erleben möchte, also wenn ein Partner, der eigentlich als sehr verlässlich gilt, dann auf einmal das nicht mehr ist, dann muss man darauf achten, dass man das, was wir rote Linien genannt haben, im Blick hat. Wir haben nämlich festgestellt, dass es bei diesen drei Ländern, die ja sehr unterschiedlich sind, von ihrer Verfassung her, von ihrer politischen Realität her, dass es da in jedem Fall etwas gibt, mindestens einen Faktor gibt, wo die Regierungen sehr, sehr, sagen wir mal, zu schwierigen Partnern werden können und dann eben möglicherweise nicht mehr verlässlich sind. Felix Heidug hatte gerade die Entführung eines Regimegegners aus Vietnam, also eines vietnamesischen Regimegegners, der in Berlin lebte, der vom vietnamesischen Geheimdienst, war es meine ich, nach Vietnam entführt wurde. Was ja ein total unzuverlässiges Verhalten ist. Ja, also ich meine, das widerspricht ja jeglichem Völkerrecht, so etwas zu machen. Und das von einem Staat, bei dem man eigentlich davon ausgeht, er ist recht verlässlich. Dann haben wir mal weitergeschaut, gibt es denn das bei den anderen Ländern, die wir uns angeschaut haben, auch. Und der Daniel Völsen, der mit uns zusammen die Studie geschrieben hat, hatte sich Marokko angeschaut und kam dann schnell zum Befund, dass die Westsahara, also die von Marokko beansprucht wird, immer dann, wenn die marokkanische Regierung den Eindruck hat, dass ihre Souveränität über die Westsahara in Zweifel gezogen wird oder nicht anerkannt wird, einfach nur nicht anerkannt wird, dann kann sie sehr unzuverlässig agieren. Und auch Brasilien, was wir ja nun als eine etablierte Demokratie in Lateinamerika kennen, auch da gibt es einen Bereich, in dem die brasilianischen Regierungen sozusagen sehr unleidlich werden können. Und zwar egal, ob wir es mit einer eher sozialdemokratischen oder einer eher konservativen Regierung zu tun haben. Also sowohl Lula als Präsident wie auch Bolsonaro als Präsident haben sehr allergisch darauf reagiert, wenn die Souveränität über den Regenwald in Zweifel gezogen wird. Es gab ja mal die Debatte darüber, ob der Regenwald, der extrem wichtig ist für das internationale Klima, und zwar jetzt nicht das Klima der Politik, sondern tatsächlich das reale Klima, dass der möglicherweise als ein Global Commons definiert werden sollte. Also etwas, das für das Weltklima so wichtig ist, dass es eigentlich auch, genau, dass eigentlich darüber nicht nur eine Regierung, auf deren Territorium jetzt dieser Regenwald sich befindet, allein befinden kann. Und das ist ein Punkt, an dem, wie gesagt, die brasilianischen Regierungen, egal welcher Couleur, auch sehr dann unzuverlässig werden können. Also diese roten Linien im Blick, also sie zunächst mal zu identifizieren in verschiedenen Staaten, mit denen man beabsichtigt, Partnerschaften einzugehen, und dann sich zu überlegen, okay, wie kann ich oder wie muss ich jetzt agieren als Bundesregierung, um diese möglichst nicht zu tangieren, wenn es mir darum geht, dass diese Partnerschaften auch verlässlich bleiben können, das sollte man im Blick haben.
Da wird es natürlich in dem Moment schwer, wo Beispiel Bolsonaro, Beispiel aber auch Donald Trump, wo eigentlich die ganze Regierung zu einer riesengroßen roten Linie geworden ist, beziehungsweise die rote Linie selber eigentlich überschreitet. Wie kann man sowas einberechnen in das, was Sie vorschlagen, wenn das allem zu widerspricht, was man in der Vergangenheit erlebt hat mit den Staaten?
Ja, völlig, völlig richtig. Nun sind die USA ja in gewisser Weise wiederum ein Sonderfall. Erstens mal schlicht als die letzte verbliebene Weltmacht, oder vielleicht, gut, das gibt jetzt auch Diskussionen darüber, ob sich das möglicherweise ändert, aber auf jeden Fall ein extrem relevanter Staat für die internationalen Beziehungen, das steht außer Frage. Gleichzeitig ist die USA ein Staat, zu dem vielfältige gesellschaftliche Beziehungen bestehen und auch möglich sind. Ja, wir haben anders als beispielsweise im Fall Vietnam keine Situation, in der die Regimesicherheit mit Blick darauf, dass eine einzige Partei sozusagen beansprucht, den Staat zu repräsentieren. Vielleicht haben wir eine gewisse Entwicklung in diese Richtung, aber wir haben in den USA nach wie vor ein sehr abgeschichtetes System von politischen Zuständigkeiten über die Einzelstaaten hinweg, über die kommunale Ebene hinweg, bis natürlich zur Bundesebene hinauf. Insofern gibt es eine Menge Anschlussmöglichkeiten für Partnerschaften aller Art. Das ist sozusagen ein etwas erleichternder Faktor, aber im Prinzip stimmt es natürlich. Mhm. Unter Trump sind die USA deutlich unzuverlässiger geworden, als das lange der Fall war oder wir das hier in Europa gewohnt waren, was sich sicherlich am deutlichsten in der Sicherheitspolitik ausdrückt, wo es ja intensive Debatten darüber gibt, ob die Europäer sich nicht verstärkt eigene Verteidigungsmöglichkeiten schaffen müssen, um weniger darauf angewiesen zu sein, dass die USA ihre Sicherheitszusagen über die NATO beispielsweise tatsächlich einhalten.
Ja, jetzt nehmen wir mal an, Sie dringen durch bis zu den Stellen, die es braucht, um so einen Partnerschafts-TÜV einzurichten. Der wird befüllt von den entsprechenden Stellen, wird ausgestattet mit den entsprechenden Ressourcen. Und dann, je Fall schaut die Regierung oder wer auch immer das Abkommen schließt auf staatlicher Ebene vorher nach, könnte das ein gutes Match sein, ja oder nein? Mit welchem Ziel sollen sie das machen? Sollen das mehr Partnerschaften sein? Sie haben ja auch in Ihrem Anhang eine lange, lange Liste von Partnerschaften erstmals erstellt, wo man sieht, mit wem Deutschland alles solche Partnerschaften überhaupt hat. Oder sollen es weniger, aber qualitativ hochwertigere Partnerschaften sein am Ende?
Ich denke, das ist gar nicht unsere Frage, ehrlich gesagt, ob das jetzt quantitativ mehr oder weniger, sondern es geht ja darum, aus deutscher Perspektive das auch relational sozusagen so kohärent wie möglich beurteilen zu können. Und relational heißt auch den Gegenüber, Lars hatte gerade die roten Linien auch schon angesprochen und auch die, deswegen die Studie auch Deutschlands Partner, Partner Deutschland. Also wie wird auch Deutschland sozusagen beurteilt? Mhm. Wie wird die Verlässlichkeit Deutschlands auch vom Gegenüber beurteilt? Stichwort auch zum Beispiel German Vote auf EU-Ebene. Wo ist diese Debatte um Enthaltung und wie verlässlich ist denn Deutschland zum Beispiel auch als Partner in der EU? Genau, es gehört aber auch dazu. Mhm. Absolut. Es muss ein relationales Verständnis von Partnerschaften, von bilateralen Partnerschaften angelegt werden, um das auch kohärent zu gestalten sozusagen. Dieses in Anführungsstrichen Lagebild. Und damit dann nicht nur möglich zu machen, brauchen wir mehr oder weniger, müssen wir intensivieren, müssen wir nicht intensivieren mit Partnern. Es kann ja durchaus auch sein, der Befund ist zunächst mal, wir brauchen Staat XY, zumindest in bestimmten Politikfeldern, Stichwort Energiepartnerschaften oder Migrationspartnerschaften. Der Partner ist aber unzuverlässig in der Vergangenheit gewesen, uns gegenüber, anderen gegenüber, internationalen Commitments auf multilateraler Ebene gegenüber. Und das heißt ja nicht unbedingt, dass die Schlussfolgerung daraus sein muss, wir ziehen uns da aus der Partnerschaft zurück. Teilweise geht das auch gar nicht, sondern vielleicht wir intensivieren in bestimmten Politikfeldern sogar. Wir investieren mehr rein in die Partnerschaft oder wir versuchen die Ressourcen über Ministerien hinweg so zu steuern, dass wir Staat XY vielleicht in einem bestimmten Bereich über gezielte Ressourcensteuerung dazu animieren können, mit uns in einem anderen Bereich intensiver zusammenzuarbeiten, verlässlicher zusammenzuarbeiten, wo der Gegenüber das vielleicht nicht so wollte oder bisher nicht so gemacht hat. Also darum geht es ja sozusagen. Es geht dann eher so um Statecraft dabei. Aus unserer Sicht nicht so sehr um, braucht Deutschland 180, 185 oder nur noch 170 bilaterale Partnerschaften. Ja, darum geht es uns bei der Studie. Und das sind auch unsere Politikempfehlungen, die gehen in die Richtung eher. Und die Liste ist total interessant, weil eins der Echos, der Reaktionen, die wir auf die Studie bekommen haben, war im politischen Berlin, oh wow, wussten wir nicht.
Wussten wir gar nicht, dass wir so Ahnung. Viele Partnerschaften eingegangen genau. sind in den vergangenen 50
Jahren. Keine
Ahnung.
Super, dass ihr das gemacht habt. Haben wir gar nicht. Es gibt keine zentrale Übersicht darüber, was auch wieder aus unserer Sicht für diese Politikempfehlungen, für deren Relevanz spricht.
Also an der Stelle mindestens schon mal ein großer Gewinn, die Studie von Ihnen. Sie wollten gerne noch Ihre Kolleginnen und Kollegen an der Stelle kurz einbinden, die mitgeholfen haben. Sagen Sie es kurz.
Ja, genau. Ohne Simone Beckemeyer und Lisa Vogt wäre vor allem der Anhang nicht möglich gewesen. Das haben sie erarbeitet, sich angeschaut, welche Partnerschaften, bilateralen Partnerschaften, muss man immer dazu sagen, gibt es von deutscher Seite aus, mit wem bestehen die und haben das zusammengeführt. Und genau wie Felix Heido gerade sagte, die Reaktion, als wir das vorgestellt haben, sind immer wieder die, wow, das ist ja total überraschend, ja, dass ein Ministerium weiß tatsächlich nicht zwingend, was andere Ministerien für Partnerschaften haben. Insofern ein echter empirischer Erkenntnisgewinn, der sich da gezeigt hat und den wir ohne Simona und ohne Lisa nicht so hätten zeigen können.
Wie man verlässliche Partner in der internationalen Politik findet und sie langfristig hält, das haben uns erklärt Dr. Felix Heiduk und Dr. Lars Brojos. Vielen herzlichen Dank Ihnen beiden.
Vielen Dank.
Gerne doch.
Und herzlichen Dank wie immer auch an Maya Däne, die Redaktion für diesen Podcast hatte. Wenn Sie sich in die Studie vertiefen wollen und sich auch die Liste ansehen wollen, über die wir hier eben gesprochen haben, beides finden Sie natürlich verlinkt in unseren Shownotes direkt unter dieser Podcast-Folge. Folgen Sie gerne auch unseren Social-Media-Kanälen bei LinkedIn und Blue Sky oder abonnieren Sie unseren SWP-Newsletter. Und besonders freuen wir uns, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, bewerten und an andere Interessierte weiterempfehlen, gerne auch in Ministerien. Ich bin Dominik Schottner, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.